Guten Morgen, liebe Geschwister. Wenn ihr wüsstet, wie sich das Ganze so langsam zu einem zusammenfügt, zu einem einheitlichen Ganzen heute Morgen, dann könntet ihr vielleicht mitfühlen, wie es mir jetzt deutlich besser geht, als wir noch vor 20 Minuten. Weil das, Entschuldigung, das Thema des heutigen Vormittags lautet: Es gibt eine gewisse Zukunft. Dazu werde ich dann später, oder ihr könnt es jetzt auch schon mal, ich werde es aber später nochmal tun, einen Vers aus Offenbarung 21, Vers 5 lesen. Man sieht es auch an den Reihen heute Morgen, mit diesem ersten Sonntag in 2019 nimmt nun dieses Jahr so richtig Fahrt auf. Morgen, zumindest für die meisten, beginnt so der ganz normale Alltag. Die Feiertage sind rum, die erste Januarwoche, die für die meisten so noch etwas verlängerte freie Zeit war, auch. Und morgen geht es dann wieder für die meisten so richtig los. Ich danke schön. Entschuldigung. Ich könnte mir vorstellen, dass sich viele fragen, was denn so das neue Jahr wohl mitbringen mag, was es denn so im Gepäck haben mag. Ich persönlich stehe dieser Frage etwas gespalten gegenüber. Und zwar, einerseits liegt es in der Natur des Menschen, ob aus Neugierde vielleicht oder um es vielleicht sachlich zu argumentieren, aus Gründen der Planungssicherheit, wüsste man doch gerne, was so die Zukunft bringt. Andererseits frage ich mich als Mensch, nicht als Christ, da komme ich später noch gleich zu, was würde es mir denn an Mehrwert bringen, zu wissen, ich habe eben gefragt, was bringt das neue Jahr, was würde es denn an Mehrwert bringen, zu wissen, dass ich beispielsweise am 27. August einen schweren Verkehrsunfall hätte mit nicht bezifferbaren Langzeitfolgen. Ich höre die Stecknadeln fallen. Wäre ich da entspannter, wenn ich das wüsste? Ich glaube nicht. Also ich wäre es nicht. Wie stehen wir denn als Christen dazu, als solche, die ihr Vertrauen in den lebendigen Herrn setzen? Und wo wir in seinem Wort sogar aufgefordert werden, mit all dem, was uns belastet und uns zu schaffen macht, zu ihm zu kommen. Wie stehen wir denn als Christen dazu, die wissen, dass sie Wiedergeborene im Glauben sind? Der Leitvers, den ich zitiert hatte aus Offenbarung 21, zu diesem Gottesdienst, dieser Vers mag zwar direkt aus dem Zusammenhang gerissen sein, wenn man das ganze Kapitel oder die Offenbarung am Stück liest, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich mit Gottes Wort verhält, so wie mit einem Lochblech, ein Stück Blech mit einem Loch und ein Text, der drunter hervorguckt. Je näher man diesen Durchbruch auf den Text fokussiert, umso weniger Worte sieht man und je weiter man weggeht, umso mehr erschließt sich einem, ohne dass das eine mit dem anderen, das eine oder andere konterkariert. Und das ist eine Erfahrung, die habe ich mehrmals gemacht. Gottes Wort spricht. Es ist für mich daher mehr als nur ein Trost zu wissen, dass gerade auch, weil wir am Anfang des Jahres sind, unser Herr alles neu macht. Ist es nicht so, dass wir uns im Alltagsgespräch auch oft dabei ertappen, mehr oder weniger fundiert mit Freunden, Arbeitskollegen, Bekannten, vielleicht auch mit Glaubensgeschwistern, darüber zu lamentieren, dass auch im neuen Jahr nichts besser, gegebenenfalls anders werden wird? Daher die Frage, was soll sich denn in 2019 groß ändern? Wir gehen unserer Alltagsbeschäftigung nach, so wie immer. Morgen früh vor allem, für die Frühschicht, kann ich mir vorstellen, wird das Aufstehen vielleicht ein bisschen mühsamer als wenn man in dem Wochenzyklus drin ist. Die schulischen Herausforderungen, die werden nicht geringer, so wie immer. Wir selbst und die Menschen um uns herum, möglicherweise pflegebedürftige Verwandte oder Nachbarschaft, die werden auch nicht jünger, so wie immer. Es gäbe noch viele Beispiele, die ich hier aufführen könnte, aber überlegt euch selbst, was nach heutigem Stand in eurem, in ihrem Leben darauf zutrifft. Was soll sich denn in 2019 groß ändern? Beim Vorbereiten auf den heutigen Sonntag ist es mir aus vielen Gründen schwer gefallen, erstmal ein, geschweige denn das richtige Thema zu finden. Aber dann hat mich relativ spät in der Woche, also spät gemessen an heute, in der Zeit, die mir noch zur Verfügung geblieben ist, dieser Vers angesprochen. Ich lese den jetzt in voller Länge vor. Offenbarung 21, Vers 5. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Es liegen Tage und Wochen der diversen Rückblicke hinter uns. Im Radio, im Fernsehen, in den Zeitungen, überall konnte man hören, sehen und lesen, welches die, ich sage es mal neudeutsch, die Highlights, die Besonderheiten, die Höhepunkte des vergangenen Jahres waren. Natürlich muss man immer bedenken, dass diese Auflistung, egal auf welchem Gebiet, immer priorisiert war nach dem Geschmack des jeweiligen Senders, Moderators oder Redakteurs. Und mir ging es dabei oft so, dass ich die einzelnen Ereignisse gar nicht mehr so richtig zuordnen konnte. So, ach ja, stimmt, das war ja auch noch in 2018. Mensch, war das 2018? Ach, das habe ich doch total verdrängt, weil wir werden von einer Informationsflut tagtäglich überschüttet und es ist kein Wunder, wenn hinten mal was runterfällt. Erinnert ihr euch noch beispielsweise, das hat einen Sinn, dass ich das jetzt nochmal durchkaue, ihr kommt gleich drauf. Erinnert ihr euch noch daran, dass beispielsweise Paul Bocuse, dem einen oder anderen bekannt als der Sternekoch schlechthin, in 2018 gestorben ist? Oder Dieter Thomas Heck, Moderator und Showmaster, Kofi Annan, Diplomat und ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Nationen, Stephen Hawking, Physiker, Siegfried Rauch, Schauspieler, für die Eltern von uns sage ich nur Stichwort das Traumschiff, Ralf Waldmann, Ex-Motorradfahrer, mit den meisten Siegen, das habe ich gestern nachgelesen, aber mit den meisten Siegen, aber dummerweise keine einzigen WM-Titel, auch interessant. Rolf Zacher, Schauspieler und Musiker. Sergio Macchione, Vorstandsvorsitzender von Fiat Chrysler. Prinz Henrik von Dänemark, muss ich nichts mehr dazu sagen. Montserrat Caballé, die letzte alte, also im Sinne von respektvolle Diva der Opernszene und viele andere mehr. Vielleicht erinnern sich noch die Freunde des runden Leders daran, dass, naja, der Auftritt der Nationalelf in Russland bei der WM etwas Luft nach oben hatte. Eventuell weiß der eine oder andere noch, dass ein gewisser Lewis Hamilton zum 5. Mal Formel-1-Weltmeister geworden ist. Aber das ist Vergangenheit, das war 2018. Die Themen sind passiert, abgeschlossen, abgehakt, Kleider zu, fertig. Aber es gibt auch Themen, die uns auch ins neue Jahr begleiten. Sei es auf außenpolitischer Ebene, das Verhältnis USA zum Rest der Welt, das große Thema der Klimaerwärmung, im Moment ja gerade nicht so zu spüren, die Dramen am Mittelmeer im Nahen Osten zum Stichwort Flüchtlingskrise, sei es innenpolitisch, bin gespannt, was sie unter dem Stichwort AKK noch alles ergeben wird, sei es wirtschaftlich, hier seien die Abgase und die Emissionsthemen erwähnt, die noch nicht vollumfänglich erkannten Auswirkungen der Digitalisierung, das Thema Elektromobilität, hier in Sindelfingen ein besonders Schwergewicht in Bezug auf den lokalen Autobauer, sei es auf sportlichem, kommunalem und so weiter Gebiet. Das sind Themen, die waren in 2018 ein Punkt und werden auch in 2019 nicht an ihre Brisanz verlieren. Und ich bin überzeugt, es ist auch kein Zufall, dass Peters Abschlussvers vom letzten Dienstag quasi meinem, wenn ich so sagen darf, meinem Leitvers für diesen Sonntag entspricht. Es findet sozusagen eine nahtlose Staffelübergabe, um aus dem sportlichen Bereich zu kommen, statt. Aber anhand der eben nur bruchstückhaft aufgelisteten Themen, die ich eben genannt hätte, erkennt man unschwer, dass von was wirklich Neuem, jetzt nähern wir uns unserem Thema, im neuen Jahr nicht die Rede sein kann. Ich hatte diese Situation vor kurzem als anders beschrieben. Und da bin ich so dankbar, dass die, die an Gott glauben, sein Wort, seine Nachricht an uns, die Bibel in den Händen halten. Ein mittlerweile beim Herrn befindlicher Bruder, der Name fällt mir nicht mehr ein, der nannte die Bibel Vatersbuch. Im Sinne Gottes Botschaft an uns, aber auch verbunden mit dem Hinweis Vatersbuch, da er davon überzeugt war, dass jeder, der suchend in diesem Wort liest, den Vater, Gott als Vater erkennen würde. Und ich bin überzeugt, dass es in unserer Zeit wichtig, überlebenswichtig ist, sich an was orientieren zu können, an stabilen Zusagen beispielsweise, an festen Ankerpunkten klammern zu können und zu wissen, nicht nur zu vermuten und zu hoffen, dass es in diesem Leben unverrückbare Größen gibt. Siehe, ich mache alles neu, haben wir gelesen. Und auch hier trifft das zu, was sich bei solchen Anlässen wie eine Konstante durch die Heilige Schrift zieht, das Verb siehe. Das heißt, Achtung, aufgepasst, schaut her, hört her, schweigt, jetzt rede ich. Es gibt eine Vielzahl von Deutungen, die man in dieses kleine Wort siehe hineinpacken kann. Und nicht zuletzt taucht dieses Wörtchen, dieses Verb, etwa 200 Mal in der Bibel auf. Und auch dieses ist ein Wort aus Gottes Mund mit besonderem Bedacht beredet. Es heißt nicht nur einfach, ich mache alles neu. Siehe, Achtung, schau her, pass auf, es ist wichtig, ich mache alles neu. Ja, täglich sollte es in unserem Leben so ein Siehe geben. Achtung, aufgepasst, bedenke die Worte. Siehe, der auf dem Thron Sitzende, er hat die Macht. Er macht alles neu, aber er kündigt dies auch an. Er lässt dich nicht im Ungewissen, er bindet dich ein. Kleiner Dämpfer, nicht, weil er ohne dich das nicht imstande ist, sondern er bindet dich ein aus Liebe zu dir, zu mir, werkelt er nicht im Verborgenen, sondern er agiert transparent. Er lässt sie, uns, dich, mich teilhaben an dem Neuen. Da solltest du schon mit ganzer Aufmerksamkeit dabei sein und unabhängig, ob Gott im Alten Testament zu den Propheten und Gottesmännern geredet hat oder zu uns im Neuen Testament. Immer wenn dieser Ausdruck gebraucht wird, dann haben die dann folgenden Worte tragende Bedeutung. Siehe, ich mache alles neu. Einige von euch wussten es, die anderen erfahren es jetzt, dass das Automobil in meinem Leben und Beruf eine große Rolle spielt. Aber nur zur allgemeinen Beruhigung, ich spreche hier nicht laut von meinem persönlichen Götzen, dem ich diene. Es ist aber allerdings so, dass ich Arbeit und Passion, Hobby wäre fast schon zu viel gesagt, weil da fehlt mir die Zeit, gut miteinander verbinden kann. Und daher macht mir meine Alltagsbeschäftigung meistens viel Spaß. Ausnahmen gibt es auch da. Aber worauf ich hinaus will. Bei der Restauration und Pflege von Autos ist das Thema Werterhalt oberstes Gebot. Ihr könnt euch in der Motorwelt auf dem Böblinger Flugfeld, das ist eine der vielen großen Hallen da, wunderschöne und mit viel Liebe und sicherlich auch mit viel Geld hergerichtete klassische Fahrzeuge unterschiedlichen Marken anschauen und bewundern. Und so toll diese Fahrzeuge auch aussehen mögen, sie sehen aus wie neu, manchmal stehen sie sogar besser da als ein Neuwagen, aber, und darauf legt der Kenner höchsten Wert, diese Fahrzeuge sind nicht neu. Der Fachmann spricht in diesem Fall von den sogenannten Matching Numbers. Das heißt, bei diesem Objekt, das dann hier glänzt und vor einem steht, da ist das originale Chassis und der originale Motor mit den jeweiligen Seriennummern verbaut. Seit immer. Und das ist nochmal so das Sahnehäubchen. Und man ist stolz darauf, diese Preziosen in diesen perfekten Zustand zurückversetzt zu haben. Siehe, ich mache alles neu. Im Lichte unseres heutigen Leitvers ist das aber trotz wirklich umfangreicher Bemühungen nicht das, was wir eben gelesen haben. Ich mache alles neu. Hier spielt die Grundsubstanz, die damit verbundene Frage, lohnt sich noch eine Restauration? Lohnt sich ein Instandsetzen? Ist es den Aufwand wert? Keine Rolle. Der König David schreibt in dem Psalm 19, das Wort, das Gesetz des Herrn ist gewiss und wahrhaftig, je nach Übersetzung. Dann ist dieses Trost und Zuversicht zugleich, weil die vorhin erwähnte Grundsubstanz, die Frage, ob es sich lohnt, darin zu investieren oder nicht. Viele, muss man sagen, dieser alten Autos sind auch Spekulationsobjekte, die stellt sich gar nicht. Vor Gott sind alle gleich, ohne Unterschied der Herkunft, des Bildungsgrades, Alter, Nation, Hautfarbe und so weiter. Die Erlösung durch seinen Sohn hat er für alle ermöglicht. Nachzulesen in Römer 3 oder Römer 10, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Es sei denn, sie, wir, du, ich, glauben an den Herrn Jesus und an sein Werk auf Golgatha und nehmen es persönlichen Anspruch. Ich hatte am Anfang gesagt, das Thema des heutigen Vormittags lautet, es gibt eine gewisse Zukunft. Betonung auf gewisse Zukunft. Nur zur Klarstellung, damit meine ich nicht den umgangssprachlichen Ausdruck, mein Nachbar, ein gewisser Herr Zimmermann, sondern mit gewisser Zukunft meine ich das Gegenteil von ungewiss, also etwas, was klar, transparent und damit nicht nebulös und vor allem von Sicherheit gekennzeichnet ist. Es ist auch beruhigend zu wissen, dass dieses nicht einmal, irgendwann und wenn überhaupt in ferner Zukunft eintritt, sondern jetzt hier bei uns auf dem Goldberg Fakt ist. Auch in dieser Beziehung überlässt uns Gottes Wort nicht menschlichen Spekulationen, sondern spricht Klartext. Das Neue beginnt hier und jetzt. Nicht in dem gigantischen, den Verstand übersteigenden Umfang, wie es Johannes in der Offenbarung schildert, aber dennoch so, dass wir uns unter dem Neuen als Abbild des großen, gesamtheitlichen Neuen etwas vorstellen und erkennen können. Das Neue beginnt bei mir. Diese Situation beschreibt der Apostel Paulus mit einfachen, aber umso treffenden Worten im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel, im 17. Vers. Daher, wenn jemand in Christo ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Gott hatte den Mensch damals nicht als Spielzeug oder Marionette oder ferngesteuertes Wesen erschaffen, sondern als Krone der Schöpfung mit eigenem Willen zu entscheiden und zu unterscheiden, was gut und böse ist. Die Schaltzentrale des ganzen Seins ist das Herz. Nicht das anatomische, sondern das biblische Herz. Dieses beinhaltet im Sinne nicht nur der Bibel nicht nur das Gefühl, sondern den ganzen Menschen, inklusive Verstand und den Willen. Und somit hat der Besitzer des Herzens damit den ganzen Mensch im Griff. Nicht umsonst heißt es in Sprüche 23, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Oder im Psalm 34, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Der Mensch hatte allerdings entschieden, Konsequenz, das Böse hat von ihm Besitz genommen und damit ist eine Gemeinschaft mit dem Schöpfer nicht mehr möglich und das Ergebnis ist Gottes Ferne. Durch den Glauben an den Herrn Jesus entsteht was Neues, was mit dem Alten, dem von Geburt an hergebrachten, nicht mehr vergleichbar ist. Jedes Glied der Gemeinde Jesu ist eine neue Schöpfung. Die einzige Bedingung hierfür ist, wenn jemand in Christus ist. Es handelt sich auch nicht um ein langsames, sukzessives Verändern, betriebswirtschaftlich kontinuierlicher Verbesserungsprozess, kurz KVP genannt. Nein, um ein mehr und mehr Verlassen alter Gewohnheit, sondern um eine Wandlung. Wir hatten eben von Digitalisierung gesprochen. Siehe da, wie aktuell ist unser Gott denn nicht? Um eine Wandlung von vorher zu nachher, zu einer neuen Schöpfung mit einer, ich wiederhole mich, mit einer gewissen Zukunft. Was unser Herr anfängt, das vollendet er auch. Er lässt die Sache nicht halbfertig liegen. Zum Unterschied von uns, wo wir oft mit Provisorien leben und sagen, ja, das tut doch, es ist doch keine Not, da noch weiter dran rumzubasteln, es funktioniert doch alles. Paulus hat in diesem Grundsatz, dass Gott vollenden wird, absolutes Vertrauen nachzulesen, Philipper 1, denn ich bin guter Zuversicht, er wird das gute, angefangene Werk in euch auch vollenden. Wollen wir eine Garantie für unser Glaubensleben? Hier haben wir sie in der Person von unserem Herrn Jesus. Er ist der Garant. Er hat es viermal bestätigt und wird mit uns ans Ziel kommen, da alles neu werden wird. Und darum kann Paulus den Galatern schreiben, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Er, Christus, tritt in das Zentrum, weil es in ihm erfüllt werden wird. Der Herr Jesus ist nicht nur der Garant für unser persönliches, für unser individuelles Christsein, er wird auch mit seiner Gemeinde zum Ziel kommen, auch mit uns hier als Sindelfinger Ortsgemeinde. Ich will bauen, meine Gemeinde und die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Der große Gott ist der Planer und Konstrukteur der Gemeinde. Und als Haupt führt und bestimmt er sie. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes erfüllt er uns und bringt uns sicher ans Ziel. Mit der Konsequenz, Licht überstrahlt die Finsternis. Der Himmel bezwingt die Hölle und die ewige Herrlichkeit überwindet das Chaos. Hierzu passt ein Zitat aus einem Lied von Peter Strauch sehr gut. Du sollst nicht müde werden, wenn das Licht auf Erden allmählich zu verlöschen scheint. Denn über Hass und Kriegen wird Gottes Zukunft siegen und, wenn sein großer Tag erscheint, wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Sinngemäß können wir das nachlesen im 1. Korintherbrief. Kapitel 2, Vers 9. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen. Aufgepasst, hier haben wir wieder das Herz als gesamtheitliche Zusammenfassung des menschlichen Daseins. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und dieses Wissen führt zum Dank einer Gemütseinstellung, die für Wiedergeborene, denke ich, eine positive Ausstrahlung nach außen mit sich ziehen sollte, soll. Und im aktuellen Gemeindebrief, deswegen habe ich mir auch Mühe gegeben, denn jetzt habe ich ihn doch unten vergessen, macht nichts, ist das nachzulesen. Danke, Michael. Den habt ihr auch bekommen. Ist ja klar jetzt, wenn ich das suche. Doch, es gibt hier auf Seite 12 und 13 zwei relativ lange und vor allem auch tiefschürfende Übersichten einer Dankes- und einer Bittliste. Wir dürfen danken für Gottes Gnade und Liebe. Keine Angst, ich lese nicht alles vor. Ich lese nur das vor, was mir gerade in der Vorbereitung wichtig war. Für die Kinderstunde dürfen wir danken und den Glaubenskurs, für den Jugendkreis und die gute Gemeinschaft, für den Chor, für den immer schön gestalteten Schaukasten und die nette Kaffeeecke, für unsere Gemeinde ganz allgemein, für unseren Leitungskreis, für die vielen neuen Geschwister, für Durchtragen in Krankheit und Operation und. Wie gesagt, die Auflistung ist einiges länger. Aber an dieser Stelle möchte ich jetzt doch einmal erwähnen, die Dienste und Aufgaben, die wahrgenommen werden, ohne dass sie in irgendeine Liste auftauchen. Da möchte ich auch einfach mal Danke sagen für die vielen Hände im Hintergrund, von denen man eigentlich immer nur das Ergebnis sieht. Und sicherlich hat der eine oder andere noch mehr individuelle Gründe, seinem Gott zu danken. Wenn wir uns heute über das kommende Jahr unter dem Leitgedanken, dass es eine gewisse Zukunft gibt, Gedanken machen, führt mich das auch, dieses Thema, zu einem Gottesmann, der mir auch ein Vorbild ist. Die Schilderungen seines Lebens, die sind authentisch. Das kann passieren. Und davor sollten wir uns auch nicht verschließen. Ich sage gleich, an wen ich da denke. Und vor allem geht es mir auch darum, dass es nicht den Anschein erwecken sollte, dass das, was ich jetzt gesagt hatte, für Gottes Kinder ein Leben ausschließlich auf der Sonnenseite reserviert ist. Und Probleme, Anfechtungen, Krankheiten, ein bisschen haben wir es gehört, Fremdwörter sind. Nein, ich meinte vorhin den Hiob. Es würde zu weit führen, jetzt hier vertiefend darüber zu sprechen. Aber nur eins, das Buch endet mit so einer Art Happy End. Aber wir müssen auch bedenken, dass er seine Söhne und seine Töchter nicht wieder zurückbekommen hat. Er bekam allerdings eine neue Familie, der Hiob. Aber zunächst einmal muss er dafür offen sein, dass Gott ihm nicht die alten Verhältnisse wiederherstellte, sondern ihm ein neues Umfeld gab. Er konnte nicht so weiterleben, wie er früher gelebt hatte. Und es ging in seinem Leben buchstäblich noch einmal von vorne los. Dafür musste er offen sein. Aber dieses Ende hat eigentlich noch was anderes, bringt noch was anderes mit sich. Es kann und will für uns nicht die aufgebrochenen Fragen wegwischen. Letztendlich ist das auch Teil des Gotteswortes. Es bleibt die den Menschen vielleicht beunruhigende Tatsache, dass Gott Leiden zulässt. Unschuldig? Fragezeichen, kann ich nicht beurteilen. Lässt Gott Leiden zu. Es bleibt auch die demütige Tatsache, dass der Mensch Gottes Handeln nicht immer, geschweige denn in vollem Umfang verstehen kann. Aber ohne dieses tatsächlich wirklich schwierige Thema noch weiter zu verkomplizieren, nüchtern betrachtet, kann es doch gar nicht anders sein. Weil dann wäre nämlich Gott nicht Gott, wenn er sich auf eine menschliche Weise erklären ließe, sondern bestenfalls ein Wesen mit einem besonders hohen Intelligenzquotient. Hiob allerdings ist in den verschieden gelagerten Versuchungen standhaft geblieben. Bei allem Hadern hat er dennoch Gott nicht abgesagt. Ich hatte gesagt, bei allem Hadern, er war nicht immer einig damit. Im Gegenteil, er bezeugt sogar, dass er von ihm, von Gott, vom Hörensagen gehört hatte, aber nun hat sein Auge ihn gesehen und er verwirft sein Geschwätz und bereut in Staub und Asche. Würden wir an Gott glauben, müssen dem Leid ins Auge sehen. Alles andere wäre Tatsachenignorierung und soweit möglich, bin ich auch überzeugt, verhindern, soweit wir es können. Aber wir müssen auch akzeptieren, dass nicht jedem Leidenden eine Antwort oder ein Ende wie Hiob erfährt. Außerdem sollten wir, die wir an Gott glauben, uns hüten, von Gott leichtfertig zu reden. Gott muss auch in unserem, ich sage jetzt mal, theologischen Denken Gott bleiben. Unsere Rede muss ihm die Ehre geben als dem, den unser Verstand und Wesen niemals fassen kann. Aber die wir an Gott glauben, müssen auch nicht nur immer von Gott in Rätseln sprechen. Als Christen bekennen wir den Gott, der in seinem Sohn Mensch geworden ist und menschliches Leid auf sich genommen hat. Und letztendlich bekennen und glauben wir an den Gott, der unser Leid kennt und im wahrsten Sinne des Wortes mitleidig ist. Wir bekennen den Gott, von dessen Liebe uns in Jesus Christus nichts trennen kann. Zitat Römer 8. Von dieser Liebe trennen uns auch nicht, die vielleicht anfechtenden Rätsel Gottes. Wir hoffen auf Gott, der alle Tränen von unseren Gesichtern abwischen wird. Überlegt euch mal diese zärtliche Geste. Und der jeden Leid ein Ende bereiten wird. Interessanterweise einen Vers vor unserem Leitvers, Offenbarung 21, Vers 4. Und er, Gott, wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Mag diese Hoffnung in den Augen vieler Zeitgenossen paradox erscheinen angesichts der Wirklichkeit, wir werden mit dieser lebendigen Hoffnung nicht enttäuscht. Unsere Hoffnung auf den, der alles neu macht, wird uns nicht zuschanden werden lassen. Letztendlich möchte ich aber auch, das ist die zweite Seite in diesem Gemeindebrief, die Übersicht der Gebetsanliegen nicht unter den Tisch kehren. Und diese Liste sagt auch einiges darüber aus, dass Kummer, Nöte, Schwierigkeiten, Probleme ebenfalls ein Teil unseres Daseins sind. Es gibt eine gewisse Zukunft, ist das Thema des heutigen Vormittags. Dieses ist ein Wissen, Betonung liegt auf Wissen, welches sich nicht mit Geld aufwiegeln lässt, noch viel mehr vor dem Hintergrund, dass dieses keine Phrase ist, sondern jetzt schon gelebte Wirklichkeit werden kann. Was tut man nicht alles, um sich seine Zukunft, und man beachte vielleicht die Schizophrenie dieses Vorhabens, sicher zu gestalten und abzusichern. Generell wird hierfür viel in die Waagschale geworfen und manch einer nimmt heute schon materielle, finanzielle, wie auch immer, Entbehrungen in Kauf, um seine Zukunft möglichst sorgenfrei zu erleben und zu gestalten können. Bitte nicht falsch verstehen, nicht, dass ich das jetzt verwerflich oder unnötig finde, aber was nützt es, Matthäus 16, wenn der Mensch die ganze Welt gewinne, aber sein Leben einbüßte? Es ist eine Frage der Priorisierung. Welches die in Gottes Augen richtige und handlungsweise ist, schreibt uns der Apostel Paulus in dem Kolosserbrief. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben mit Christus in Gott. Nur durch dieses Sterben ist ein neues, ein wirkliches Leben nach dem Sinne des Vaters möglich. Es schließt sich der Kreis, den wir am Anfang dieser Stunde zusammen begonnen hatten zu gehen. Der Startpunkt war der auf dem Thron Sitzende, der uns mit seiner Zusage, alles neu zu gestalten, eine gewisse und damit sichere Zukunft verheißt. Ich habe versucht zu verdeutlichen, dass sich diese Zukunft für alle erschließt und nicht nur einen elitären Teil der Gesellschaft beinhaltet. Und gleichzeitig ist aber auch ein Leben unter der Vorherrschaft des Herrn Jesus kein Garant für Mühelosigkeit und Wohlergehen und anderen noch so menschlich hoch eingeschätzten Werten. Beispiel Hiob. Aber letztendlich habe ich den fürsorglichen Vater und meinen Heiland an der Seite, mit dem ich Original Psalm 18 nicht nur über Mauern springen kann, sondern der sich im Alltag, ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters, sogar in Kleinigkeiten um mich bemüht und kümmert. Er achtet auf jedes einzelne Haar auf meinem Kopf, Matthäus 10. Bei euch aber sind die Haare des Hauptes gezählt. Überhaupt, mein Leben müsste mehr von Dankbarkeit und dieser Gesinnung des Dankbarseins geprägt sein. Ich habe in dem Lied, ich glaube, das ist sogar in unseren Liederbüchern, ein neuer Tag beginnt, habe ich schlichtweg einmal Tag und Jahr miteinander vertauscht. Und deswegen möchte ich das nicht vorsingen, aber vorlesen. Ein neues Jahr beginnt und ich freue mich. Ja, ich freue mich. Ein neues Jahr beginnt und ich freue mich. Herr, auf dich. War es das alte Jahr mir nah, dafür will ich dir danken. Herr, jetzt bin ich für dich da, diese Stunde ist dein. Noch ist alles um mich still und ich kann dich hören, was mir heute begegnen will, du bereitest mich vor. Was mir Angst und Sorgen schafft, das kann ich dir sagen. Du selbst gibst mir deine Kraft, denn ich bin zu schwach. Du begegnest mir im Wort, Herr, ich kann dich schauen. Das scheucht alle Sorgen fort, erhebst mir das Haupt. Deinen Frieden schenkst du mir, ich kann dir vertrauen, ich bin dein, gehöre dir, du lässt mich nicht los. Herr, ich weiß, der Weg ist gut, auf dem du mich leitest, sinkt mir manchmal auch der Mut, du selbst gehst voran. Mit unserem Leitvers aus der Offenbarung neigt sich der biblische Spannungsbogen nicht nur seinem Ende, sondern auch seinem Höhepunkt zu. Wenn Gott im Alten Testament alles Sichtbare neu geschaffen hat, durch sein Wort, dann ist es der erhöhte Herr, der alles, aber auch wirklich alles durch sein Wort zum krönenden Abschluss bringt. Siehe, ich mache alles neu, hatten wir gelesen, spricht der auf dem Thron Sitzende. Was gibt es am Anfang eines Jahres Tröstlicheres und Ermutigeres zugleich als der Zusage, siehe, ich mache alles neu? Und wir wissen alle, Gott und unser Herr geben Zusagen nicht um der Zusagen willen, sondern sie halten ihr Wort und erfüllen es buchstäblich um ihre Selbstwillen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gutes und erfülltes neues Jahr in der Gegenwart und unter dem Segen unseres Herrn, denn wir, wie eben erläutert, wir haben eine gewisse Zukunft. Amen.